Jetzt kommen wir zu einem interessanten Thema, denke ich, was man zwar nicht auf seinem heimischen Computer anwenden kann, aber doch wichtig ist, nämlich für die Kommunikation, die wir so allgemein tätigen, übers Telefon. Und da ist ja ganz groß im Kommen das wunderbare Voice-over-IP. Und da haben wir jetzt einen Gast hier, der uns zu diesem Thema einiges sagen kann. Und zwar sitzt mir jetzt gegenüber der Henning Westerholt, heißt er. Und Henning, hallo.
Hallo, grüß dich.
Er ist beschäftigt bei 1&1 und ist eigentlich ein Entwickler von dem Projekt Kamailio, Henning.
Genau.
Und was ist Kamailio im Prinzip?
Genau, also Kamailio ist ein Server, der sich um das Routing von Gesprächen kümmert. Also im Voice-over-IP-Bereich, der eine oder andere mag es kennen, gibt es das Protokoll ZIP, das benutzt wird einfach, um Gespräche aufzubauen, die Dienstleistungen zu nutzen, die man im Telefonieumfeld einfach so hat, Anrufbeantworter und ähnliches. Und Kamailio kümmert sich einfach um das, um die Vermittlung von Gesprächen, wie eine Telefonvermittlungsstelle, wie man sich das früher vorstellt.
Also das, was früher immer die wunderbaren Hubdrehwähler waren, die es da gab.
Genau.
Diese großen Teile, wenn man da in so einer Zentrale war, da gab es ja doch immer Krach. Das war riesig groß. Man ging durch die Gänge und überall war so ein Magnetenteil da aufgebaut und wählte dann. Ich habe das nie verstanden, dass das funktioniert hat. Aber genauso wenig verstehe ich, dass dieses nun über einen Server irgendwo im Rechner läuft. Und was braucht man denn da für Server? Wie groß ist denn so eine Anlage? Kann ich das zu Hause mir aufbauen sozusagen oder ist das gar nicht machbar?
Also man muss es natürlich benutzen, auch für irgendwas. Oder wenn man, aber grundsätzlich, man kann das natürlich zu Hause installieren. Man braucht einfach nur ein normales Debian idealerweise. Es gibt Debian-Pakete, die man auf unserer Webseite runterladen kann, von den stabilen Versionen, von den Entwicklungsversionen. Und dann setzt man noch eine Datenbank auf, MySQL zum Beispiel, ein, zwei Telefone, gibt es ja auch als Software, verschiedene Dienste, die man da nutzen kann. Und dann kann man quasi damit rumspielen, Gespräche aufbauen und ähnliches.
Aha, also man kann also dieses Kamailio-Projekt auch gerne mal zu Hause austesten, wenn man da ein Interesse hat, zu wissen, wie es funktioniert oder so.
Genau, also die Entwicklung passiert, also die Entwicklung kann man ohne Probleme oder auch einfach das ausprobieren, evaluieren, was auch immer, kann man ohne Probleme auf dem heimischen Rechner machen. Wenn man dann ein bisschen mehr spielen will, dann setzt man ein oder andere VM vielleicht noch auf. Mhm. Und sag ich mal, wenn man wirklich vielleicht ein Setup, was man entwickeln möchte, was dann professionell so genutzt wird, dann hat man ja vielleicht einen Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht und ähnliches. Mhm.
So. Aber so als Ersatz der heimischen Telefonanlage für so ein Kleinunternehmen ist das nicht gedacht eigentlich?
Nee, also da gibt es eher so Sachen, sowas wie zum Beispiel wie Asterix, FreeSwitch.
Und dieses Asterix ist aber nicht vergleichbar mit diesem Kamailio?
Nein, also von der Leistung, also Asterix hat einen anderen Ansatz. Es ist halt eher wie eine Telefonanlage, wie du gerade gesagt hast. Kamailio ist halt mehr sowas wirklich für größere Infrastrukturen. Man benutzt es auch gerne zusammen. Also Kamailio ist dann der Frontend-Balancer zum Beispiel, der dann verteilt auf verschiedene Systeme und das klassische Routing macht, wo wir die viel Performance brauchen und Anrufbeantworter, Konferenzen, ähnliches wird dann halt zum Beispiel auf dem Asterix gemacht. Also jetzt mal so als Vorstellung, wenn man jetzt weniger als 5000 Nutzer vielleicht irgendwie in seiner Infrastruktur hat, sollte man vielleicht einfach ein anderes Projekt nehmen, weil es wirklich doch mehr so für diesen High-Performance Medium to Large Infrastructure Bereich gedacht ist.
Okay, angefangen hat das Ganze 2001 und wie kam man darauf, jetzt so ein Projekt aufzusetzen? Wer hat die Idee gehabt, da jetzt so ein großes, ist ja doch eine relativ große Entwicklung, da anzuschieben im Open Source Bereich?
Es war ein Forschungsprojekt 2001, auch hier in Berlin, das Fraunhofer Institut Focus für, sag ich mal, Telekommunikation ganz allgemein. Hat quasi ein Forschungsprojekt gestartet. SIP war damals ein Forschungsthema sehr stark. Jetzt ist es ja schon viel mehr im produktiven Einsatz. Und nach einer Weile hat man dann, sage ich, einfach mal eine Forschungsimplementierung gemacht für den Dienst oder für den Server. Und das wurde dann als Open-Source-Projekt letztlich, glaube ich, 2002 zu der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und dann über die Jahre hinweg mit mehreren Iterationen in verschiedenen Schritten auch dann weiterentwickelt. Genau.
Genau, da wollte ich jetzt mal so kommen auf so ein paar Milestones. Als Sie da fertig waren mit der Forschung, was war da fertig? Was konnte man damit machen mit diesem Projekt zu dem Zeitpunkt, 2002?
2002, ich denke so Dinge wie einfaches Gesprächsrouting und sag ich mal, dass man überhaupt telefonieren kann, das hat sicherlich schon natürlich vernünftig funktioniert. Ich denke, die Performance war auch schon recht ordentlich für diesen speziellen Fall, aber zum Beispiel, was jetzt,
Wie ging es denn weiter? Dann war jetzt wichtig, ich kenne das noch aus den Anfangszeiten dieser IP-Telefonie, genau so um diese Zeit, ne? So 2003 hatte ich mich mal mit beschäftigt und habe gedacht, auch das kann man ja machen, ist eine tolle Sache, aber da ging ja immer alles schief, da hat ja nichts so richtig funktioniert. Woran hat es gelegen? An diesen mangelnden Funktionalitäten dieser Server oder auch von Kamail oder wie das früher hieß, OpenServe?
Es sind verschiedene Aspekte. Ich denke, der Grund, warum es eine Zeit lang recht schlechte Qualität im VoIP-Bereich gab, ist einmal, dass die Bandbreiten, die draußen bei den Kunden oder bei der eigenen DSL-Leitung waren, halt nicht so richtig gut waren für VoIP. Dann war die Software teilweise vielleicht auch noch nicht so ausgereift, dass man dann auch einige Sachen lernen musste. Dann denke ich, bei der Einführung von so neuen Diensten muss natürlich auch innerhalb der Unternehmen ein Lernprozess stattfinden. Einfach, ja, es war halt sehr neu damals, 2002, gab halt nicht so viel Know-how, auch einfach verfügbar jetzt. Ich meine, man kann halt nicht irgendwie mal eben so an die Uni gehen und das Voice over IP studieren und solche Dinge. Solche Dinge, denke ich, spielen da alle eine Rolle.
War alles Learning by Doing bei allen, die da irgendwie beteiligt waren?
Ja, im Web-Server-Bereich hatte man ja ähnlich, auch bei Apache zum Beispiel. Das hat ja auch eine längere Zeit gedauert, über mehrere Versionen, bis es wirklich auch in die Breite so gegangen ist.
Und Stabilität. Und jetzt ist es so, dass ihr dieses Projekt ja sozusagen freigegeben habt, wie soll man sagen, es ist ja nun in die Freiheit entlassen worden, es wird überall eingesetzt und die Entwicklertruppe, die setzt sich jetzt wie zusammen, wo kommen die alle her und wer bezahlt die ganzen Entwickler? Das sind da bestimmt nicht wenige, die da mitarbeiten, oder? Bei so einem großen Projekt.
Denke ich, bei jedem Open-Source-Projekt, man wird sich nie beklagen, wenn man zusätzliche Hilfe bekommt. Also wir sind natürlich immer sehr offen für zusätzliche Hilfe in allen möglichen Bereichen. Unterschiedlich. Also es gibt kleinere Firmen, auch hier in Berlin, die, spezielle Lösungen für Unternehmen entwerfen und dann natürlich auch dann Weiterentwicklungen für dieses Projekt erstellen. Dann gibt es natürlich größere Firmen wie zum Beispiel die 1&1 oder andere Carrier in Deutschland, die andere Anforderungen haben und die dann natürlich vielleicht den einen oder anderen Entwickler dann auch beschäftigen, der dann teilweise natürlich auch proprietär, aber natürlich auch zum größten Teil Open Source Software dann für dieses Projekt zum Beispiel entwickelt.
Aha, und wie viel seid ihr nun in dem Projekt? Hast du da einen Überblick, wie viele Leute da mitarbeiten?
Also zurzeit denke ich so aktiv, als Entwickler, ich sag mal so 20 Entwickler, das ändert sich über die Zeit. Manche Leute sind dann mal ein halbes Jahr weg, dann kommt jemand anderes und so, du kennst das ja. Genauso 20 Entwickler, denke ich, sind da so der Satz, der so stabil ist, denke ich. Kamaleo ist relativ ausgereift mittlerweile, also es wird, wenn man so Basisanforderungen hat, wie einfach nur einen SIP-Load-Balancer, braucht man eigentlich nicht mehr viel investieren, weil eigentlich alle Funktionalität, die man jetzt braucht, so da ist. Es gibt dann halt natürlich bestimmte Spezialbereiche, wo man dann reinkommt, wenn man größer wird, was auch immer, wo man dann investieren muss. Aber so, wenn man jetzt einfach nur einen Load-Balancer bauen will, lädt man das runter von unserer Webseite, investiert ein bisschen was, um das zu konfigurieren und dann läuft es eigentlich relativ problemlos mehrere Jahre, bis man es halt aktualisiert oder ersetzt oder was auch immer.
Also jetzt, wenn man telefoniert, dann hat man ja ein Endgerät, ne? Und man hebt den Hörer ab und wählt. Und jetzt ist es ja so mittlerweile, dass diese Endgeräte ja direkt ein TCP-IP-Kabel da hinten reingesteckt bekommen. Jedenfalls diese IP-Telefone. Ich habe sowas bei mir immer noch nicht. Ich bin noch so ein alter ISDN-Verfechter. Dann geht das Telefongespräch über das Kabel irgendwo hin. Die Nummer bekommt es von euch jetzt, von dem Kamaleo schon direkt zugewiesen? Oder wie läuft das dann?
Ja, also klassischerweise hat der Kunde so, eine Box zu Hause stehen, die ja den DSL-Zugang macht und die auch letztlich, wo er das Telefon anschließt. Und die Box bekommt eine Konfiguration von uns zum Beispiel.
Von dem jeweiligen Provider oder von der Telefongesellschaft, bei der ich mich da angemeldet habe.
Genau, der Kunde kann natürlich auch eigene Sachen eingeben. Zum Beispiel, wenn er seinen eigenen Server mal testen will, dann gibt er in der Web-Oberfläche einfach Benutzername, Passwort in die Domain ein und dann funktioniert es auch. Und dann meldet sich diese Box quasi bei der Infrastruktur an. Mit der Nummer, die es hat, bekommt dann letztlich ein Okay und weiß, ich bin jetzt quasi auf der Infrastruktur von der 1&1 zum Beispiel erreichbar. Und wenn der dann einen Hörer abhebt und ein Gespräch führen will, dann schickt die Box quasi ein sogenanntes Invite zu unserer Infrastruktur, wo die Nummer dann des Angerufenen drin steht und wir leiten das dann weiter quasi ins klassische Festnetz, ins ISDN zum Beispiel, über verschiedene Stufen.
Und im internen Netz von 1&1 zum Beispiel, wenn ich also einen anderen jetzt Kunden oder wenn wir sagen einen anderen Gesprächsteilnehmer, der auch in dem gleichen Netz ist, anrufe, dann gibt es da eigentlich gar keine Probleme, weil der wird genauso behandelt, ja, wie das abgehende Gespräch ist dann das ankommende Gespräch, weil es bei euch über die DSL-Leitung dann registriert ist, wird es da hingeleitet.
Genau, also jetzt Gespräche von Kunde zu Kunde, natürlich das Einfachste und kann man, also da ist auch die Qualität, die man erreichen kann, natürlich am höchsten. Man kann dann auch sogenannte HD-Telefonie dann machen, auch dann schon ein bisschen Mehrwert über das normale, klassische alte Telefon anbieten.
Ja. Und dann geht es raus in die anderen Netze. Da gibt es ja dann viele oder auch andere IP-Provider. Wie läuft denn das? Da gibt es dann irgendwelche Gateways oder?
Also in der Regel hat man halt einen Übergabepunkt, der dann quasi, sag ich mal, die Schnittstelle ist zu dem Partner. Wir haben ja mehrere jetzt in Deutschland. Und die übernehmen, also jetzt die übernehmen für uns dann die sogenannte Terminierung dieser Gespräche dann ins klassische Festnetz. Man kann das aber natürlich auch selber machen. Da muss man sich natürlich so diesen TDM-Leitungen, also mit Primär-Multiplex-Anschlüssen quasi in den Keller legen. Und dann kann man die Gespräche selber terminieren. Und wir machen das über Dienstleister, weil es halt von dem Volumen, was wir haben, ja, doch relativ viel ist. Und wir möchten natürlich das auch dann direkt den Dienstleistern geben, die ja dann auch die entsprechenden Nummern haben und Ähnliches, damit es halt skaliert.
Und das Gleiche geht dann auch zum Mobilfunk wahrscheinlich genauso?
Genau,
und, also ist analog. Und wie läuft das dann mit der Abrechnung? Das ist ja auch so eine Sache. Ihr habt also irgendwelche Verträge mit den ganzen anderen Telefongesellschaften. Das muss man, bevor man so ein Netz aufsetzt, alles vorher regeln. Denn die Leute, die da sich bei euch anmelden, die wollen ja nicht nur intern telefonieren oder mit dem einen oder mit der anderen Telefongesellschaft, sondern die wollen ja mit allen Telefongesellschaften telefonieren. Und früher als Monopolist, als die Post noch da war, war das einfach. Es gab eine Telefonangesellschaft, die hat das Ding reingestöpselt und ich konnte mit allen der Angeschlossenen telefonieren. Wie läuft es dann in dieser zwischenformalen Auseinandersetzung? Da gibt es da eine Stelle, wo man anmeldet, ich bin jetzt hier ein neuer Carrier und habe 10.000 Anschlüsse, die ich verwalte und die schließe ich jetzt an alle anderen an, oder
also es gibt, wie ist das zu verstehen? Es gibt natürlich, sag ich mal, Regulierungsstrukturen in Deutschland, also die
Regulierung, Netzbehörde.
Bundesnetzagentur oder genau, die sich um solche Dinge natürlich kümmert, aber grundsätzlich, so solche Dinge wie Preise werden natürlich in Verträgen ausgehandelt, die man dann mit seinen Partnern dann schließt. Und die Konditionen, die man dann halt aushandelt, gibt man dann natürlich auch entsprechend dann seine Kunden weiter. Das ist normal, ich denke, wie wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, macht man es ja auch vielleicht ähnlich. Ich habe einen Hersteller, der es mir verkauft, ich bin der Zwischenhändler und dann verkaufe ich es dem Kunden.
So läuft es bei euch auch.
Genau, also das...
Weil die Technik ist ja immer, wenn man so sagt, das macht ihr so, die Technik ist ja einfach zusammengestöpselt, aber dann gibt es ja die anderen, die da drüber sitzen und sagen, ja, ihr könnt das nicht so einfach zusammenstöpseln, das wollen wir jetzt nicht, wir wollen dafür auch Geld sehen. Ne? Und das sind dann ganz andere Ebenen, auf denen das abläuft.
Ja, also es gibt ja viele Mitbewerber in dem Bereich, der Markt ist relativ umkämpft natürlich, insbesondere in Deutschland und diese ganzen monetären Aspekte spielen natürlich dann eine große Rolle auch beim Betrieb auch des Dienstes und Ähnliches,
ja. Ja, dieser Camellio, der ist ja nun mittlerweile so ausgereift, dass er ganz schön oft eingesetzt wird. Und habt ihr einen Überblick darüber, wie oft der in der Welt so eingesetzt ist? Vielleicht, da gibt es ja registrierte und unregistrierte Benutzer so ein bisschen. Ja,
es ist halt ein Open-Source-Projekt. Also wir machen, es gibt keine Registrierung, man kann das natürlich einfach runterladen. Es ist auch in Distribution natürlich drin, also es ist schwierig, da zu tracken wirklich, wer es einsetzt. Also es sind auch der zweite Grund, warum es schwierig ist, zu prognostizieren, dass ja letztlich ein Download, ja, du kannst damit ja zum Beispiel ja Millionen von Kunden bedienen, wie es bei uns ja gemacht wird. Ja. Also es gibt schon in Deutschland mehrere große Carrier außer uns, die es halt benutzen. Zum Beispiel die QSC oder die Telefonica, Telefonica O2. Und in Europa, UK gibt es auch nur ein, zwei. Ich würde mir auch wünschen, dass man ein bisschen mehr teilweise dann von diesen ganzen Installationen erfährt. Aber das, was wir dann sehen, ist natürlich, wenn dann Bug-Reports kommen,
ja,
von bestimmten Firmen oder von bestimmten, sage ich mal, kleineren Unternehmen, die dann auch für große Firmen diese Dienstleistung anbieten. Ja, also jetzt in dem SIP-Routing-Bereich, sage ich mal, für diese mittleren bis größeren Infrastrukturen sind wir schon recht gut aufgestellt und denke ich so, wenn man ein Open-Source-Projekt nutzen möchte, um wirklich so ein VoIP-Backend zu bauen, dann ist, denke ich, Camaillon eine ziemlich gute Wahl und die wird auch von ziemlich vielen Leuten draußen in der Welt so gewählt.
Okay, wie sieht's aus? Was ist da noch nicht funktionell? Was wollt ihr noch machen? Ihr habt ja bestimmt so einige Sachen, die ihr noch vorhabt.
Wir hatten am Eingangs darüber gesprochen, dass in 2001 das Projekt mehr oder weniger gestartet ist und es gab sogar mehrere Branches oder ein, zwei Projekte, die alle so ein bisschen nebenläufig teilweise entwickelt wurden und das probieren wir jetzt seit einiger Zeit wieder zusammenzuführen in ein Projekt. Ich hatte das gerade auch irgendwie diesen OpenSea angesprochen. Mhm. Da gab es ein, zwei Probleme mit Namensrechten und ähnliches, so als Open Source Projekt. Das ist ja immer so eine Gefahr, dass man da so ein bisschen dass andere Firmen letztlich bestimmte Rechte an bestimmten Namen haben und dadurch.
Und das war bei OpenSea so, oder?
Das war so, genau. Das war der Grund auch dann, dass wir uns da umbenannt haben. Oder umbenannt.
Wie kommt ihr auf den Namen? Was heißt das?
Das heißt auf Hawaiianisch kommunizieren.
Ach so. Wie kommt man auf Hawaiianisch?
Das ist eine gute Frage. Meine Namensfindungen sind relativ schwierig, denke ich, weißt du.
Ja, ja.
Wir haben dann letztlich über verschiedene Ideen diskutiert und das hat uns dann letztlich am besten gefallen. Und wir haben es dann einfach.
Also intern war das so ein bisschen.
Wir haben eine interne Diskussion gemacht. Natürlich. Problem ist, wenn man einen Namen auswählt, ist natürlich, dass man eine Domain auch braucht, bestimmte Sachen und man möchte sowas natürlich gerne mit der gesamten Community machen. Und wenn man bestimmte Voraussetzungen allerdings braucht, wie Domain-Registrierung, muss man das wieder beschränken. Alles ist, man muss es halt abwägen. Kurz auf deine Frage zurückzukommen, was noch so ansteht.
Was steht an?
All das, wie gesagt, diese Zusammenführung, denke ich, dieser verschiedenen Stränge, da sind wir dran. Gibt dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Konfigurations-Frontends, um diesen Server zu konfigurieren. Das wird zusammengeführt werden. Es gibt verschiedene Module, die unterschiedliche Funktionalitäten machen, aber wo auch Überschneidungen sind. Das möchten wir ganz gerne zusammenführen. Ich schau mal gerade. Dann würden wir einfach ganz gerne ein bisschen an unserer Marke halt arbeiten. Camaillon ist jetzt 2 Jahre alt. Dieses Jahr waren wir schon auf einigen Events. Wird einige kleine Events geben in den nächsten Monaten in Europa. Im Februar, März werden wir wahrscheinlich wieder auf der FOSDEM auch vertreten sein mit einem Entwickler-Meeting. Ich denke, wir werden einfach weitermachen wie bisher. Einfach einen Carrier-Grade SIP-Server zu warten, zu implementieren, zu erweitern und dann natürlich probieren, ihn mehr bekannt zu machen.
Und wie läuft es dann mit dem Support, wenn jetzt also da einer so ein Ding aufsetzt, also eine Firma interessiert sich dafür, sagen, wir wollen den SIP-Server aufsetzen, weil wir ja eine Telefongesellschaft sind und wir wollen jetzt auch Voice-over-IP machen, wie es alle anderen auch schon tun. Die laden sich das runter und jetzt kommen sie damit nicht klar, wie das funktioniert. Da gibt es irgendwelche Wikis oder Mailinglisten, was auch immer.
Genau, gibt es das Klassische, es gibt halt mehrere Wikis. Die Referenzdokumentation ist, denke ich, recht gut. Die Einsteigerdokumentation, denke ich, ist ein bekanntes Problem bei vielen Projekten. Durch den schnellen Wachstum und durch die schnelle Entwicklung, die wir teilweise hatten, gibt es da halt einige Lücken vielleicht. Dann gibt es halt einen öffentlichen Bug-Tracker, der auch auf die Liste geht. Man hat die klassische Aufteilung, es gibt halt einen Kern, der für bestimmte Basisdienste zur Verfügung ist und dann gibt es halt Untermodule, es ist relativ modular, wir haben über 120 Module mittlerweile. Und dann gibt es natürlich bestimmte Maintainer für diese Module, wie man sich das vorstellt. Und wir haben halt einen bestimmten Scope einfach, wo wir sagen, das maintainen wir im Rahmen dieses Open Source Projektes. Bei uns sind es halt quasi die letzten beiden Stable Releases. Und wenn Leute was Älteres einsetzen, dann können wir halt nicht mehr so viel da machen. Wir versprechen das halt nicht mehr so viel. Sagen wir mal, man muss halt also solche Dinge zum Beispiel damit
Wie lange sind da eure Release-Zyklen?
Wir machen Time-Based Release, also 6 bis 8 Monate. Mhm. Dadurch, dass es natürlich ein Open-Source-Projekt ist, kann man natürlich beliebige kleinere Consultant-Firmen, die es im Umfeld gibt, auch beauftragen, natürlich diese Sachen länger zu supporten. Man kann natürlich die Sachen auch selber in-house entwickeln. Das machen sehr viele Leute. Es gibt auch mehrere Firmen, die quasi proprietäre Erweiterungen für diesen Camilo geschrieben haben und den dann auch in Appliances, also in Hardware quasi gegossen, an die Leute verkaufen und dann da ihren eigenen Support machen. Aber da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich denke, man kennt das bei Open-Source-Projekten, das ist natürlich kein 24/7 Support mit Reaktionszeiten im Stundenbereich, aber meiner Meinung nach ist es jetzt vor allem für viel benutzte Module und auch im Kernbereich machen wir einen ziemlich guten Job, auch mit dem Support. Und die Leute schicken dann natürlich ein, zwei Traces, vielleicht wenn es gecrashed ist, was sehr, sehr selten vorkommt, schicken sie halt einen Core-Dump und dann geht man halt so, wird das offen auf der Mailingliste diskutiert, wie man es halt mit Source-Projekten, denke ich, in dem Bereich generell macht.
Okay, also es gibt noch einiges zu tun, aber im Prinzip läuft es stabil und man kann es benutzen.
Genau, also es ist wirklich für Carriers, für Carriers auf jeden Fall ein ausgereiftes Produkt, aus eigener Erfahrung.
Und Debian ist sozusagen die beste Voraussetzung.
Also sehr viele nutzen Debian für die Entwicklung. Und dann gibt es natürlich so die CentOS, APM-Fraktion. Das wird halt auch natürlich unterstützt. Wir haben auch Packager in dem Bereich, aber so die meisten entwickeln eigentlich mit Debian.
Okay, dann danke ich dir, Henning, dass du hier warst. Genau, und also, wir mal so ein bisschen, ja, hast du noch was?
Weitere Informationen findet man auf unserer Website.
Das wollte ich noch fragen gerade.
Camilo.org. Wir haben halt so ein Umbrella-Projekt gestartet, wo unsere Entwicklungsinfrastruktur quasi auch liegt, mit Mailinglisten und alles. Das ist auf zip-router.org. Findet man weitere Informationen, auch genau Vorträge, Präsentationen, Wiki und so weiter.
Aha, also entweder Camilo oder Camilo.org oder zip-router.org. Da sind die entsprechenden Links und Hinweise und was man so braucht. Okay, ich danke dir, Henning, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Und noch viel Erfolg bei der Entwicklung und bei der weiteren Zusammenführung der einzelnen Teile da bei euch. Und natürlich beruflichen Erfolg. Was machst du jetzt noch hier auf der Messe? Bist du direkt mit Camilo hier am Stand?
Genau, also ich werde jetzt noch die nächsten 2 Tage am Stand halt sein. Insgesamt werden auch die vollen 4 Tage hier in der Halle am Stand sein.
Also wer noch Lust hat, kann rumkommen und sich das mal direkt angucken und mal telefonieren.
Genau, wir haben ein, zwei Telefone auch da, auch ein Videotelefon und ein, zwei andere Projekte noch in dem Bereich. Also können dann auch ein bisschen noch im Detail da was erzählen, was wir so machen und so. Genau.
Also Berlin-Linux-Tag hier in den Messehallen am Funkturm. Vielen Dank, Henning, und noch eine schöne Messe.
Wunderbar, ich danke dir.